Herzlich willkommen zu unserer heutigen Auseinandersetzung mit einem Thema, das Technologie und Menschlichkeit auf echt spannende Weise verbindet.
Hallo, ja, wir schauen uns heute an, wie künstliche Intelligenz das Leben von Menschen mit Sehbehinderung vielleicht revolutionieren könnte.
Genau, wir haben hier eine Bachelorarbeit vorliegen, die untersucht, wie KI sehbehinderten und blinden Menschen helfen kann, sich, sicherer in Städten zurechtzufinden.
Richtig, ein Bereich, wo Fortschritt wirklich viel bedeuten kann. Die Quelle ist eine Arbeit von Justina Evangelina Buss.
Eingereicht 2025 an der Technischen Hochschule Mittelhessen, also der THM. Der Titel, lass mich kurz schauen, domänenspezifische Datensatzgenerierung und semantische Segmentierung urbaner Gehwegszenen für visuelle Assistenzsysteme. Puh!
Aber keine Sorge, wir dröseln das für dich auf. Die Ideen dahinter sind eigentlich ziemlich greifbar.
Das ist unsere Mission heute für dich. Wir wollen erstmal verstehen, was die Herausforderungen im Alltag sind. Für sehbehinderte Menschen.
Genau. Und dann, wie KI da helfen könnte,
ja,
aber auch, wo die Haken sind. Also die technischen Hürden, Stichwort Daten.
Und natürlich, welchen Lösungsansatz diese Arbeit vorschlägt. Warum ist das relevant für dich? Naja, du kriegst Einblicke in innovative KI-Anwendungen, siehst, was für Barrierefreiheit getan wird.
Und wie Forschung eben versucht, ganz konkrete Alltagsprobleme anzugehen.
Gut, steigen wir ein. Was ist denn die Motivation? Stell dir mal den Alltag vor. Unbekannte Wege, plötzlich Hindernisse, E-Roller, Fahrräder, Baustellen.
Ja, oder offene Gullideckel. Für Sehende ist das oft nur nervig, aber wenn man schlecht oder gar nicht sieht, ist das eine echte Barriere. Das schränkt die Selbstständigkeit schon massiv ein.
Und die klassischen Hilfsmittel, der Langstock zum Beispiel?
Der ist super wichtig, keine Frage, aber er hat Grenzen. Er tastet halt prima den Boden ab, so bis Hüfthöhe.
Ah, okay. Und was ist mit Sachen weiter oben?
Genau das ist das Problem. Ein tiefhängender Ast, ein Baugerüst oder auch sich schnell nähernde Objekte wie Radfahrer. Das erfasst er nicht oder erst, wenn es zu spät ist.
Aber es gibt auch Blindenführhunde. Die können doch Hindernisse umgehen, auch weiter oben.
Führhunde sind fantastisch, ja? Die bieten eine Orientierung, die weit über das reine Erkennen von Hindernissen hinausgeht. Aber die Ausbildung ist extrem aufwendig, sehr teuer. Nicht jeder kann oder will einen Hund haben. Es gibt also definitiv Bedarf an technischen Alternativen oder Ergänzungen.
Und da kommt dann die moderne Technik ins Spiel. Die Arbeit erwähnt ja Sensoren wie LiDAR oder Ultraschall, aber der Fokus liegt klar auf KI-Bilderkennung mit Kameras, oder?
Exakt. An der THM gab es ja auch schon das Projekt Electronic Guide Dog. Das ging in eine ähnliche Richtung. Sichere Gehwegführung per Technik.
Aber damit diese Systeme funktionieren, brauchen sie Daten. Und da liegt das Problem, sagtest du.
Genau da. Das ist das Kernproblem, das Frau Buß angeht. Es fehlen die passenden Trainingsdaten für genau diese Anwendung, also Navigation aus Fußgängerperspektive.
Moment, es gibt doch diese riesigen Datensätze für autonomes Fahren, Cityscapes, Kitty, wie sie alle heißen. Warum nimmt man nicht einfach die?
Guter Punkt. Die sind riesig, ja. Aber sie haben entscheidende Nachteile für uns. Sie zeigen die Welt aus der Perspektive eines Autos.
Also von weiter oben und mit Fokus auf die Straße, nicht im Gehweg.
Richtig. Und dadurch fehlen oft die Details, die für Fußgänger wichtig sind. Kleine Hindernisse. Poller, Mülltonnen, Bordsteinkanten, Fahrräder, die auf dem Gehweg stehen, temporäre Absperrungen.
Verstehe. Die sind in den Autodatensätzen einfach nicht detailliert genug drin.
Genau. Die Arbeit zitiert auch eine frühere Untersuchung von Lopatin. Die hat gezeigt, wenn man Modelle nur mit Cityscapes trainiert, erkennen die Gehwege nur so, mäßig gut.
Wie schlecht war das?
Die Genauigkeit gemessen als Intersection over Union, kurz IOU, da kommen wir sicher noch drauf, lag nur bei etwa 50%. Das ist viel zu wenig, wenn es um Sicherheit geht.
Okay, 50% ist quasi Raten. Gibt es denn gar nichts Spezifischeres?
Doch, es gibt Ansätze wie das Sidewalk Semantic Dataset. Das ist schon mal besser, weil es die Fußgängerperspektive hat. Aber diese Datensätze sind oft relativ klein.
Und decken nicht alles ab.
Genau, nicht die ganze Vielfalt, verschiedene Städte, Wetter, Licht, alle möglichen Hindernisse. Es fehlt eine Methode, um effizient große Mengen solcher spezialisierten Daten zu erzeugen.
Okay, das Problem ist klar. Man braucht also einen besseren Weg, um an diese speziellen Fußgängerdaten zu kommen. Wie will die Arbeit das lösen?
Die Kernidee ist ziemlich smart. Die Erstellung der Trainingsdaten soll weitgehend automatisiert werden. Also das Markieren der wichtigen Dinge in den Bildern.
Und das Zauberwort dafür ist?
Semantische Segmentierung.
Semantische Segmentierung, kannst du das kurz erklären?
Genau. Stell dir ein Foto von einer Straßenszene vor. Bei der semantischen Segmentierung weist die KI jedem einzelnen Pixel eine Kategorie zu. Also, dieses Pixel gehört zum Gehweg, das da zu einem Hindernis, sagen wir einem Mülleimer, das zu einem Gebäude und so weiter.
Ah, also wie eine super detaillierte Karte der Szene auf Pixelebene.
Genau. Nur so kann das System wirklich verstehen, hier ist der sichere Weg und da ist etwas, dem du ausweichen musst.
Aber das klingt nach einer Wahnsinnsarbeit, das für tausende Bilder von Hand zu machen. Jedes Pixel einzeln.
Das ist genau der Flaschenhals. Manuelle Annotation ist extrem langsam, teuer und fehleranfällig. Deswegen gibt's ja so wenige passende Datensätze.
Und hier kommen jetzt diese modernen KI-Werkzeuge ins Spiel. Foundation Models.
Richtig. Foundation Models sind riesige KI-Modelle, die auf unfassbar großen allgemeinen Datensätzen trainiert wurden. Der Clou ist, die haben dadurch schon ein grundlegendes Verständnis von Bildern oder Sprache gelernt.
Und man kann sie für neue Aufgaben anpassen.
Genau, oft sogar ohne großes Nachtraining. Man nennt das Zero Shot. Die Arbeit hier nutzt vor allem zwei davon.
Welche sind das?
Das eine ist das Segment Anything Model, SAM, von Meta AI. Das ist ein Spezialist dafür, Objekte in Bildern zu erkennen und ganz präzise Umrisse zu zeichnen, sogenannte Pixelmasken.
Man muss ihm nur sagen, was es umranden soll.
Ja, quasi. Ein Klick oder ein grober Rahmen reicht oft. Das Ding wurde auf über 1 Milliarde Masken trainiert, das ist schon gewaltig.
Okay, SAM für die präzise Form. Und das zweite Modell?
Oder markiere den Gehweg.
Und es findet die dann im Bild.
Genau. Es gibt hier die Positionen zurück, meistens als einfache Rechtecke, also Bounding-Boxen.
Okay, das eine findet per Text, das andere zeichnet, genau. Wie arbeiten die jetzt zusammen, um die Daten zu erstellen?
Die Arbeit schlägt dann einen cleveren, zweistufigen Prozess vor, den sie Pre-Annotation nennen.
Pre-Annotation, okay. Wie läuft das ab?
Schritt 1. Grounding Dino kriegt die Textprompts für die wichtigen Objekte. Also Gehweg, Mülleimer, Person, Fahrrad, die Arbeit listet da 10 Klassen auf.
Und dann sucht es die im Bild?
Ja, im gesamten Bild. Das ist wichtig für den Kontext und markiert sie mit diesen groben Boxen.
Und Schritt 2?
Diese Boxen gehen dann an SAM. Und SAM nutzt jede Box als Hinweis, um die exakte Pixelmaske dafür zu erstellen.
Ah, verstehe. Dann hat man beides. Was es ist, dank Grounding Dino und Text, und wo genau es ist, dank SAM. Clever.
Ziemlich clever, ja.
Warum ist das besser, als erst mit SAM alles Mögliche zu maskieren und dann zu gucken, was es ist? Das wäre ja die andere Reihenfolge, Post-Annotation.
Weil bei diesem Post-Annotation-Ansatz oft der Kontext verloren geht. Wenn SAM einfach irgendwelche Masken macht und du dann versuchst, diese isolierten Schnipsel zu erkennen, fehlt oft die Umgebung. Ist das graue Ding da jetzt eine Wand oder ein Briefkasten?
Okay, der Pre-Annotation-Ansatz behält den Kontext länger bei.
Genau, das führt hier wohl zu besseren Ergebnissen.
Aber perfekt ist das sicher auch nicht, oder? Macht die Automatik Fehler?
Ja, absolut. Das ist ein wichtiger Punkt. Die Automatik ist gut, aber nicht fehlerfrei. Deshalb gibt es einen Schritt zur Qualitätskontrolle, das Post-Processing.
Also guckt da doch wieder ein Mensch drauf.
Ja, aber anders als bei der manuellen Annotation. Der Mensch schaut sich die fertigen, automatisch erzeugten Masken an und sagt nur noch, okay, die ist gut genug fürs Training oder nein, die taugt nichts.
Wie so ein Filter. Wie viel wurde denn aussortiert in der Arbeit?
In ihrem Testdatensatz, den sie BGH nennen, wurden so etwa 27% der automatischen Masken rausgeworfen.
Immerhin über ein Viertel.
Ja, das zeigt zwei Dinge. Erstens, die Automatik ist schon ziemlich gut, der Großteil passt. Zweitens, menschliche Kontrolle ist aktuell noch nötig, zumindest stichprobenartig, aber der Riesenaufwand vom manuellen Pixelschubsen entfällt eben.
Okay, wir haben jetzt also diesen halbautomatischen Weg zu besseren Daten. Was passiert damit? Kommen die direkt in eine App? Vielleicht mit SAM und Grounding Dino?
Eher nicht direkt. Diese Foundation Models sind zwar stark, aber eben auch riesig und brauchen viel Rechenpower.
Zu langsam für ein Handy in Echtzeit?
Genau. Und der Akku wäre ruckzuck leer. Deshalb nutzt man diese neuen, guten Daten, um spezialisierte Modelle zu trainieren.
Kleinere Modelle?
Ja. Deutlich kleinere, schnellere Modelle, die extra dafür optimiert sind, Gehwege und Hindernisse effizient auf einem Handy zu erkennen.
Welche Modelle wurden da getestet?
Die Arbeit hat sich 4 verschiedene Architekturen angeschaut. UNet, FastSCNN, DeepLab V3 Plus und BeastNet V2. etablierte und neuere Ansätze.
Ziel war immer, diese 70% Genauigkeit zu knacken. Beim IOU-Wert.
Richtig, dieser Intersection over Union-Wert von 70% war die Messlatte. IOU misst ja, wie gut die Vorhersage des Modells mit der Realität übereinstimmt. Also wie gut die vom Modell gezeichnete Gehwegmaske zur echten Maske passt. 100% wäre perfekt, 70% ist schon ziemlich gut für die Praxis.
Und um die Modelle robuster zu machen, habt ihr ja nicht nur die Originalbilder genutzt, sondern auch...
Genau, zwei weitere Dinge. Erstens Datenaugmentation. Da werden die Bilder künstlich leicht verändert, gedreht, Helligkeit geändert, solche Sachen. Das simuliert mehr Vielfalt.
Macht man ja oft bei KI-Training.
Und zweitens...
Wurden auch komplett künstliche, synthetische Bilder genutzt. Erstellt mit generativen Modellen wie Stable Diffusion und ControlNet.
Wofür das?
Damit kann man gezielt Szenen erzeugen, die in den echten Daten vielleicht selten vorkommen. Bestimmte Hindernisse oder Wettersituationen zum Beispiel. Das klingt nach einem Riesenaufwand beim Training. Was kam denn raus? Hat die automatische Datenerstellung was gebracht?
Ja, das ist vielleicht das wichtigste Ergebnis. Der rein automatisch erstellte Datensatz, der BGH, hat praktisch genauso gute Ergebnisse geliefert wie ein viel größerer Vergleichsdatensatz, der BGGH.
Und der BGGH hatte mehr Daten drin, auch manuelle.
Ja, der enthielt zusätzlich manuell annotierte Daten und diesen Sidewalk Semantic Dataset. Dass der kleinere, automatisch erstellte BGH da mithalten kann, ist schon ein starkes Argument für die Methode.
Cool. Und welche Modelle waren am besten?
Am leistungsfähigsten waren DeepLab V3 Plus und BCNet V2. Beide haben die 70% IOU geschafft. DeepLab V3 Plus war besonders gut, wenn es darum ging, mehrere Klassen gleichzeitig zu erkennen.
Also nicht nur Gehweg, sondern auch Hindernisse und so weiter?
Genau. BCNet V2 war dafür tendenziell etwas schneller.
Und hat die Augmentierung und die synthetischen Daten geholfen?
Interessanterweise ja. Aber mit Einschränkungen. Augmentierung half vor allem den schwächeren Modellen. Synthetische Daten waren gut für seltene Objekte bei vielen Klassen. Aber? Beides zusammen zu nutzen, also Augmentierung und synthetische Daten, hat die Ergebnisse manchmal sogar verschlechtert.
Zu viel des Guten quasi.
Könnte sein, dass zu viel künstliche Variation die Modelle auch verwirren kann. Man muss das also gezielt einsetzen.
Okay, verstehe. Die ganze Arbeit an Daten und Modellen führt dann ja zu einem Prototyp. Erzähl mal von WayBuddy.
Genau. WayBuddy ist die Smartphone-App, die als Machbarkeitsstudie entwickelt wurde. Getestet auf einem normalen Mittelklasse-Handy, einem Samsung Galaxy A52s.
Und das Besondere ist, alles läuft auf dem Handy selbst.
Ja, on-device. Keine Internetverbindung nötig, die ganze KI-Analyse passiert direkt auf dem Gerät.
Wie benutzt man das? Hält man das Handy vor sich?
Das Konzept sieht vor, dass das Handy in einem Brustgurt getragen wird. Das gibt eine stabile Kameraperspektive aus Fußgängerhöhe und die Hände bleiben frei. Wichtig für Leute mit Langstock.
Und die App analysiert dann die Kamerabilder?
Ja, kontinuierlich. Mit den trainierten Modellen, also DeepLab V3 Plus oder BCNet V2. Die erkennen dann den Gehweg und Hindernisse.
Und wie wird diese Info an den Nutzer weitergegeben? Visuell geht ja nicht.
Das läuft über Kopfhörer, ganz normale Stereo-Kopfhörer. Die App gibt Klicksignale. Klick links heißt bisschen nach links gehen, Klick rechts bisschen nach rechts.
Ah, und die Lautstärke?
Die zeigt an, wie dringend die Korrektur ist. Lauter Klick heißt weiter vom Kurs abgekommen. Das soll intuitiv sein, ohne das Hören der Umgebung zu sehr zu stören.
Klingt clever. Gibt's noch andere Modi in der App?
Ja, es gibt einen Trainingsmodus. Da kann der Nutzer einfach rumlaufen und die App speichert im Hintergrund Bilder und die erkannten Masken. Lokal auf dem Handy.
Wozu das?
Damit Nutzer quasi nebenbei neue Trainingsdaten sammeln können, um die Modelle weiter zu verbessern oder an die eigene Umgebung anzupassen. Datenschutz wurde dabei bedacht, weil alles lokal bleibt.
Und sicher auch einen Entwicklermodus?
Klar. Der Entwicklermodus zeigt Details für Tests und Fehlersuche.
Barrierefreiheit ist bei so einer App ja entscheidend. Wurde darauf geachtet?
Ja, das war wichtig. Die App soll mit Screenreadern funktionieren, also Voice-Over oder Talkback. Die Oberfläche ist mehrsprachig und kontrastreich gestaltet.
Und die Performance? Läuft das flüssig genug auf dem Handy?
Die Messungen sehen gut aus. Bisonet V2 brauchte im Schnitt nur so 230 Millisekunden pro Bild.
Das ist ja weniger als eine Viertelsekunde.
Ja, und selbst DeepLab V3 Plus lag unter einer halben Sekunde bei etwa 420 Millisekunden. Das Feedback an den Nutzer kommt dann etwa einmal pro Sekunde. Das scheint ein guter Kompromiss.
Okay, nicht schlecht. Fassen wir das mal zusammen. Was sind die Kernpunkte?
Also, die Arbeit zeigt einen echt innovativen Weg, dieses Datenproblem für Fußgängerassistenzsysteme anzugehen. Mit Foundation Models wie SAM und Grounding Dino konnte die Datenerstellung zum Großteil automatisiert werden.
Und diese Daten waren gut genug, um effiziente Modelle zu trainieren, die das 70% Genauigkeitsziel schaffen.
Genau. Und WayBuddy zeigt, das Ganze kann prinzipiell auf einem Smartphone laufen und als Basis für eine Navigationshilfe dienen.
Klingt sehr vielversprechend. Aber wie das bei Forschung so ist, gibt es sicher auch noch Grenzen und offene Baustellen.
Absolut. WayBuddy ist ein Prototyp, kein fertiges Produkt. Vor allem die Pfadfindung, also wie genau der Weg berechnet wird, die ist noch recht simpel. Die muss viel robuster werden.
Und was ist der kritischste Punkt?
Die Sicherheit. Es fehlen noch umfassende Sicherheitsmechanismen. Das System darf den Nutzer auf keinen Fall falsch leiten, etwa auf eine Straße. Das ist die größte Hürde vor einem echten Einsatz.
Was wären denn die nächsten Schritte?
Ganz wichtig, Tests mit echten Nutzern, also mit sehbehinderten Menschen. Die Arbeit schlägt da eine Kooperation mit dem BTELI-LZ an der THM vor, dem Zentrum für blinde und sehbehinderte Studierende.
Um echtes Feedback zu bekommen.
Genau. Funktioniert das im Alltag? Wie kommen die Klicksignale an? Wo hakt es?
Und technisch?
Noch mehr Daten sammeln. Mehr Städte, Jahreszeiten, Wetter. Vielleicht zusätzliche Sensoren einbinden, Tiefensensoren oder LIDAR. Und die synthetischen Daten könnte man sicher auch noch verbessern.
Es bleibt also spannend, viel Potenzial, aber auch noch Arbeit. Ein Gedanke zum Mitnehmen für dich. Diese Systeme fokussieren ja stark auf das Visuelle. Wie könnte man das in Zukunft vielleicht mit anderen Sinnen kombinieren?
Gute Frage. Stell dir vor, statt einfacher Klicks gäbe es vielleicht ein differenziertes haptisches Feedback. Vibrationen am Körper, die dir intuitiver sagen, wo es lang geht.
Ja, das wäre spannend. Und die große Frage bleibt natürlich, wie sorgen wir dafür, dass solche Technologien am Ende wirklich allen helfen? Dass sie nicht durch Kosten oder Komplexität neue Barrieren schaffen? Das wird entscheidend sein.